Ihr Lieben, vor zwei Wochen haben wir mit einer Predigtreihe über den Propheten Elia begonnen. Elia war der größte Prophet, der jemals auf Erden gelebt hat. Das liegt nicht daran, dass der Bericht von ihm mit der Bibel besonders lang ausfällt. Es sind nur 8 Kapitel. Aber Elia wird von Gott erwählt, am Ende der Zeit wiederzukommen und den Messias anzukündigen. Er stirbt daher auch nicht, sondern fährt mit einem Wagen aus Feuer in den Himmel. Auf dem Berg der Verklärung erscheint Elia dann noch einmal und stärkt Jesus für seinen Weg ans Kreuz. Und vor der Wiederkunft Jesu wird Elia auch noch einmal erscheinen und gegen den Antichristen kämpfen. Das alles macht Elia zum größten Prophet aller Zeiten. Er ist ein richtiger Held der Bibel. Dagegen sind wir so gut wie gar nichts. Höchstens mittelmäßiger Durchschnitt. Wir können das ja mal testen. Elia betete und es regnete 3 Jahre nicht. Wer von euch hat das schon mal geschafft? Also letzten Sommer haben einige von euch da echt gute Fortschritte erzielt, aber für 3 Jahre hat es trotzdem nicht gereicht. Der Sohn der Witwe, bei der Elia wohnte, wurde eines Tages sehr krank und starb an der Krankheit. Doch Elia gab sich damit nicht zufrieden. Er betete. Er legte sich auf den Jungen und weckte ihn von den Toten auf. Wer von euch hat schon mal einen Toten auferweckt? Okay, wir merken, wir sind keine Helden wie Elia. Und trotzdem lädt uns die Bibel ein, diese Geschichte jetzt nicht wie einen Hollywood-Film zu betrachten. Denn Elia ist nicht Superman oder Iron Man oder wie auch immer. Elia, sagt die Bibel, ist ein ganz normaler Mensch wie du und ich. Jakobus schreibt, Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte, und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Wie geht das? Wie kann ich als schwacher Mensch so beten? Was hat Elia dazu gebracht, solch ein großes Vertrauen in Gott zu haben? Und wie konnte er so mutig vor den damaligen König Ahab treten? Woher wusste er, dass der Sohn der Witwe wieder lebendig werden würde, wenn er betet? Ich merke an dieser Geschichte von Elia, dass es so viel mehr im Glauben zu erleben gibt, als du und ich jemals uns vorstellen können. Darum lasst uns von Elia lernen, unseren Glauben auch wieder mutiger zu erleben, vertrauensvoller zu leben, damit Jesus und seine Kraft mehr zum Vorschein kommen. Vielleicht prüfst du mal kurz, wie das im Moment bei dir aussieht. Erlebst du gerade wenig Wunder? Oder würdest du sagen, dass es ganz schön viele Wunder im Moment in deinem Leben gibt? Wie du vielleicht schon gemerkt hast, wechseln sich solche Phasen ja in unserem Leben ab. Manche Wunder nehmen wir auch gar nicht als solche wahr, aber sie passieren. Auch Elia war nicht die ganze Zeit seines Glaubenslebens immer oben auf. Beim letzten Mal haben wir von seiner Einsamkeit im Schmelzofen Gottes gehört. Elia hat Hunger und Durst erlitten und daran Glauben gelernt. Heute sehen wir Elia auf dem Gipfel seines Erfolges, denn nach mehr als 3 Jahren sagte der Herr zu Elia, geh jetzt und zeig dich Ahab, ich will es wieder regnen lassen. Elia machte sich auf den Weg nach Samaria, wo die Menschen schwer unter der Hungersnot litten. Wie gesagt, Elia hört nicht jeden Tag etwas von Gott. Viele Wochen und Monate vergingen, ohne dass Gott zu Elia sprach. Aber wenn Gott sprach, dann war Elia mit offenen Ohren bereit, auf Gott zu hören. So erhielt Elia immer mal wieder besondere Aufträge von Gott. Er lebte nämlich zu der Zeit, als der schlimmste König in Israel regierte, den es jemals gab. Er hieß Ahab. Ahab hatte es sich zum Ziel gesetzt, jede Beziehung zu Gott ein für alle Mal im Land auszurotten. Zusammen mit seiner Frau Isabel rotteten sie die Propheten des Herrn aus. Elia dachte, dass er inzwischen der Letzte seiner Art sei. Außerdem verehrte Ahab wegen seiner Frau den Gott Baal. Das war ein Fruchtbarkeitsgott. Man schrieb ihm zu, dass er für das Wetter zuständig war und für eine gute Ernte sorgen würde. Also dachte sich Ahab, dass man den alten Gott Jahwe nicht mehr bräuchte. Er zerstörte alle Altäre, auf denen Jahwe verehrt wurde. Jahwe verschloss im Gegenzug den Himmel, sodass es jetzt schon mehr als 3 Jahre nicht mehr regnete. Und die Leute fragten sich, was war mit dem Wettergott Baal nur los? Elia erklärt das König Ahab: Nicht ich bin an dem Unheil schuld, sondern du und deine Familie. Ihr macht euch nichts mehr aus den Geboten des Herrn. Stattdessen wirfst du dich dem Götzen Baal an den Hals und verehrst seine Statuen. Ich finde das sehr mutig, was Elia hier tut. Er tritt dem König entgegen, der ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt hat. Elia wählt noch nicht mal einen versöhnenden Ton. Er sucht die Konfrontation. Er muss verrückt sein. Dabei muss Elia doch gemerkt haben, dass sich Ahab in den drei dürren Gerichtsjahren nicht verändert hat. Ahab will immer noch nichts von Gott wissen. Statt sich um sein Volk zu sorgen, kümmern ihn nur seine Tiere. Er sagt zu seinem Hofmarschall Obadja: Los, wir suchen jetzt jede Oase und jedes Bachtal im Land nach Gras ab. Vielleicht finden wir irgendwo noch etwas für unsere Pferde und Maulesel, sonst bleibt uns nichts anderes übrig, als einen Teil der Tiere zu töten. Hallo? Da sterben Menschen in Israel am Hunger und er will Futter für seine Tiere suchen? Ahab sucht auch nicht die Schuld für das Elend im Land bei sich selbst, sondern bei Elia. Er ist ein wirklich unheimlich schlechter König und er wird sicher auch nicht davor zurückschrecken, Elia zur Rechenschaft zu ziehen. Doch bevor der König zugreifen kann, passiert etwas Unerhörtes. Elia fordert den König zu einer Art Duell auf. Elia will sich mit den Hunderten von Baals und Aschera-Propheten auf dem Berg Karmel in einem Wettstreit messen. Das will sich der König natürlich nicht entgehen lassen. Er schickt Boten in sein ganzes Reich und trommelt alle zusammen. Toll, wie Elia das eingefädelt hat. Auch der Hofmarschall Obadja hat seinen Teil zum Erfolg beigetragen. Aber er wählt einen ganz anderen Weg als Elia. Er handelt nicht so verrückt und frontal wie Elia, sondern mehr so still und heimlich im Hintergrund. Während das Königspaar ihm die Verwaltung des Palastes anvertraut hat, sabotiert Obadja regelmäßig die Pläne der Königin. Sie will die geistliche Obrigkeit ausrotten, er versteckt hunderte Propheten und hält sie am Leben. Das muss ihn Nerven gekostet haben, aber irgendwie hat Obadja es geschafft, die Propheten Jahwes aus der gleichen Küche zu versorgen wie die Propheten Baals. Über Obadja wird seitdem ganz unterschiedlich gedacht. Die einen bewundern ihn, weil er seinem Gott treu blieb an einem Hof, wo eine gottlose Königin ihr Unwesen trieb. Sie sind der Meinung, dass Obadja Respekt verdient. Wie die jüdischen Hebammen in Ägypten führte er die gottlosen Befehle des Königs nicht aus. Doch andere fragen, warum Obadja nicht dem Elia zur Seite gestanden hat. Wieso war der Hofmarschall so ein stiller Gläubiger? Warum hat er nicht als Gewissen für den König fungiert? Josef und Daniel, die hohe Position an einem heidnischen Hof innehatten, hatten doch auch kein Problem damit. Aber Obadja schwieg. Und ich habe mich gefragt, wie ist das eigentlich bei uns? Wie verhalten wir uns am Arbeitsplatz oder im Verein? Wissen die anderen, dass wir Christ sind und dass wir Jesus folgen? Wie Obadja leben doch auch wir in einer Welt, die immer gottloser und verrückter wird. Auch wir geraten in Situationen, wo wir ganz schnell vor einem teuflischen Dilemma stehen. Wir müssen sorgfältig überlegen, wie wir handeln wollen. Darum bleib mit deinem Gott im Gespräch. Klär mit ihm, wann es wirklich angebracht ist, die Konfrontation zu suchen. Und verurteile andere nicht, die ihren Glauben vielleicht heimlich und still und treu leben. Es ist eine große Herausforderung, als Christ in dieser Welt zu bestehen und Gott gehorsam zu bleiben. Und jeder muss seinen eigenen Weg finden. Als die Niederlande während des Zweiten Weltkriegs von Deutschland besetzt waren, befand sich die damalige Königin Wilhelmina in London. Ihre Residenz, der königliche Palast Het Loo bei Apeldoorn, wurde vom deutschen Militär eingenommen. Doch dieser große Komplex diente schon längst vielen Menschen als Versteck vor den deutschen Streitkräften. Feind und Flüchtling lebten plötzlich unter einem Dach. Das gelang, weil einige Menschen still und heimlich die Untergetauchten versorgten. Gott segne diese mutigen Helfer in einer gefährlichen Zeit. Elia hat sich inzwischen auf den Karmel begeben. Es ist der Berg, wo traditionell die Feste Baals gefeiert werden. Es werden rituelle Tänze aufgeführt, Menschen ritzen und verletzen sich mit Messern und manchmal werden sogar Kinder als Opfer für Baal bei lebendigem Leib verbrannt. Auf diesem Berg soll sich nun entscheiden, welcher Gott der wahre ist. Das Duell besagt: Dann ruft ihr den Namen eures Gottes an und ich werde den Namen des Herrn anrufen. Der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott. Und das Volk antwortete: Das ist gut. In den folgenden Tagen strömen immer mehr Einwohner von Israel auf den Karmel. Ahab bietet 450 Baalspropheten auf, die für Feuer sorgen sollen. Und Elia? Elia hat niemanden, der an seiner Seite steht. Außer Gott selbst. Aber das wird sich zeigen, ist mehr als genug. Es herrscht eine knisternde Spannung, als Elia dem Volk entgegentritt. Sein Mantel aus Ziegenhaar hat schon bessere Zeiten erlebt und dennoch imponiert dieser Mann. Er hat echt was zu sagen. Wie lange wollt ihr noch hin und her hüpfen? Wenn der Herrgott ist, folgt ihm. Wenn aber Baalgott ist, dann folgt ihm. Doch das Volk schwieg. Elias Worte sind ein Volltreffer. Mit dem brillanten Wortspiel hüpfen trifft Elia das Volk mitten ins Herz. Er spielt nämlich auf ihr kultisches Tanzen an. Auch an diesem Tag werden die Propheten ihren Tanz für Baal aufführen. Sie hüpfen und hinken stundenlang um den Altar herum, in der Hoffnung, Baal zu einer Reaktion zu bewegen. Aber das Volk ahnt auch, dass sie selbst immer wieder um ihre Götzen tanzen. Sie schwanken hin und her, wem sie dienen wollen. Mal ist es Jahwe, ein anderes Mal wieder Baal. Das war im Grunde schon immer so. Bereits ihre Vorfahren hatten in der Wüste um das goldene Kalb getanzt. Immer wieder zweifelt das Volk an Gottes Güte und Treue. Dabei hatte ihnen schon Mose gesagt, dass sie nicht auf zwei Hochzeiten tanzen können. Denn Jahwe ist ein eifersüchtiger Gott, der das nicht durchgehen lässt. Schon damals wurden sie aufgefordert, sich zu entscheiden, wem sie dienen wollten. Und Josua war mit dem Bekenntnis vorangegangen: Ich und meine Familie sind entschlossen, dem Herrn zu dienen. Leider haben wir aus der Geschichte Israels viel zu wenig gelernt. Auch heute noch schwanken wir hin und her. Wir neigen dazu, der Mehrheit zu folgen. Unsere Götter heißen nicht mehr Baal oder Aschera. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir keine Abgötter haben. Wir hüpfen zwischen Geld und Genuss hin und her, zwischen Sex und Erfolg und Macht und vielem anderen mehr. Für manche ist ihr Körper zu einem Gott geworden, ihr Fitnessprogramm bestimmt ihren Tagesablauf, sie hüpfen jeden Tag auf die Waage. Andere jagen dem Geld hinterher, ihre Arbeit ist es, die ihnen Glück und Geltung verschafft. Was ihr Arbeitgeber sagt, hat oberste Priorität und er lässt sie nach seiner Pfeife tanzen. Einige hüpfen von einer Glücksoase zur anderen. Sie sind geradezu süchtig nach jeder Form von Harmonie und darum erzählen sie auch lieber nichts von Jesus in ihrem Alltag. Ja, und dann gibt es auch noch die, die dem Fußball hinterhersagen und anderen Vergnügungen. Es gibt so viel. Timothy Keller sagt: Das Herz des Menschen ist wie eine Fabrik, in der Götzen am Fließband produziert werden. Die Götzen der Antike waren blutdurstig und schwer zu besänftigen. Die Götzen von heute sind es immer noch. Zwar wird nicht mehr von uns verlangt, dass wir kultische Tänze aufführen und uns mit Messern bis aufs Blut ritzen, und dennoch tanzen auch wir viel zu oft nach der Pfeife der modernen Götzen. Und wir werden dabei beschädigt und verwundet. Während wir danach jagen, immer mehr zu haben und zu genießen und immer mehr zu erreichen, entgeht uns, dass wir inzwischen die Gejagten auf dieser Welt sind. Auf den Altären der Moderne opfern wir unsere Ehen und unser Familienleben. Wir verbrennen auf diesen Altären unsere Gesundheit, unsere Zeit und unsere Freiheit. Entlang der Schnellstraße, die sich durch unsere Welt zieht, liegen Menschen, die im modernen Götzentanz kaputt gegangen sind. Wie viele sind enttäuscht, erschöpft und ausgebrannt? Jesus hat uns gesagt, dass wir nicht zwei Herren auf einmal dienen können. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Geld, sagte er. Aber wir dachten, wir könnten es doch. Und nun stellst du fest, dass du von den Göttern betrogen wurdest. Du bist der Gejagte. Du wurdest gedemütigt und verletzt. Und trotzdem hat dein Vater im Himmel nie aufgehört, dich zu lieben. Er kämpft um dich. Und er ruft dir heute durch Elia zu, komm und stell dich auf meine Seite. Damals blieb alles stumm, als Elia das Volk vor diese Wahl stellte. Sie waren immer noch hin und her gerissen. Viele wollten erst mal sehen, wie das Duell zwischen Elia und den Propheten ausgeht. Zum Berg Karmel werden zwei Opferstiere gebracht. Elia gibt den Baalspropheten den Vorrang, sie dürfen sich ihren Stier auswählen und ihn zuerst opfern. Der Stier wird geschlachtet, in Stücke geschnitten und aufs Holz gelegt. Danach wird es allerdings spannend, denn Feuer darf niemand machen. Baal soll es schicken. Dabei sollte das ja für einen Wettergott ein leichtes sein, Feuer zu machen. Ihm unterstehen doch angeblich Blitz und Donner. Oder auch nicht, wenn Jahwe der Stärkere ist. Elia ist da sehr zuversichtlich. Er denkt an Mose, der erlebte, dass beim ersten Opfer im Zelt der Begegnung die Herrlichkeit des Herrn erschien und ihr Feuer verzehrte das Brandopfer und die Fettstücke auf dem Altar. Die Baalspriester haben damit begonnen, den Namen ihres Gottes anzuberufen, aber sie bekommen keine Antwort. Vom Morgen bis zum Mittag hüpfen sie ohne Erfolg. Die Menschenmenge, die zunächst neugierig und voller Spannung zugeschaut hat, wird langsam müde. Ihre Aufmerksamkeit erschlafft. Wo bleibt das Spektakel? Dann tut sich was. Elia spricht. Er verspottet die Baalspropheten und sagt ihnen, dass sie lauter rufen müssen, weil ihr Gott sie nicht hören kann. Vielleicht ist er in Gedanken oder er ist auf die Toilette gegangen. Vielleicht ist er verreist oder schläft er etwa? Das hätte Elia nicht sagen sollen. Baal schläft nicht. Hinter ihm steckt die Kraft, die die Natur im Frühling zum Leben erweckt. Er wird schon Feuer schicken. Die Baalspriester schreien nur noch lauter. Sie fangen an, sich mit Messern zu ritzen. Blutüberströmt hüpfen sie um den Altar. Tragisch, dass sie meinen, den Baal auf diese Weise zu einer Reaktion bewegen zu können. Wie ist das nur möglich, dass das Volk Gottes sich hat dazu verführen lassen, an diesen Gott zu glauben? Unser Vater im Himmel meint es so gut mit uns. Er versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Seine Liebe und Güte müssen wir uns noch nicht mal verdienen. Er vergibt uns sogar, wenn wir mal versagen oder vergessen, dass wir seine Kinder sind. Und trotzdem wenden sich die meisten Menschen in unserem Land allen anderen Göttern zu, nur nicht Jesus. Und der Vater im Himmel trauert um sie wie um den verlorenen Sohn. Die Raserei der Baalspriester dauert bis 15 Uhr. Dann beendet Elia die Szene und bringt sein Opfer dar. Es ist die Zeit, wo auch das Abendopfer im Tempel in Jerusalem dargebracht wird. Es ist die Stunde Gottes. Während alle zuschauen, baut Elia zuerst den niedergerissenen Altar des Herrn wieder auf. Es geht ein Schaudern durch die Reihen, als der Prophet 12 Steine nimmt. Die Einheit Israels, die es schon seit Jahren nicht mehr gibt, wird wieder aufgerichtet. Es sind 12 Steine nach der Zahl der Stämme Israels. Nachdem Elia den Altar Gottes im Namen des Herrn errichtet hat, zieht er um den Altar herum noch einen großen Graben. Dann schichtet er das Holz auf und bereitet das Opfer vor. Es ist ein Stier, das hat Elia vorher festgelegt und auch das hat seine Bedeutung. Ein Stieropfer ist als Sündopfer für die eigenen persönlichen Sünden im Alten Testament vorgesehen. Elia weiß zwar noch nicht, wie sich das Volk entscheiden wird, er weiß nicht, ob sie ihre Sünde einsehen werden, aber er tut es bereits. Darum opfert Elia den Stier für sich und für seine Schuld. Nun ist der entscheidende Moment gekommen. Jetzt kommt es drauf an. Aber was tut Elia da? Er übergießt das Holz mit 4 Eimern Wasser. Alles ist nun triefend nass. Ich weiß nicht, ob du im Duell mit deinem ungläubigen Nachbarn schon mal etwas Ähnliches probiert hast. Beim Grillduell im Garten hast du auf den Grillanzünder verzichtet und hast versucht, mit einem Gebet Feuer zu machen. Nicht schlecht. Aber ich glaube, du wirst es nicht wagen, vorher auch noch die Holzkohle nass zu machen. Obwohl Elia also immer noch ganz allein dasteht, ist er voller Glauben. Er vertraut kindlich, dass der lebendige Gott wirklich stärker ist als alles. Sein Vater im Himmel ist so stark, dass er alles vermag. Da ist es egal, ob das Holz trocken oder nass ist, es braucht so oder so ein Wunder und das Wunder geschieht. Zur Stunde des Abendopfers trat Elia vor den Altar und rief: Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, alle sollen heute erfahren, dass du Gott bist in Israel und ich dein Diener, der dies alles in deinem Auftrag getan hat. Höre mich, Herr, erhöre mich. Dieses Volk soll erkennen, dass du, Herr, allein Gott bist und dass du sie wieder auf den rechten Weg zurückbringen willst. Elias Gebet zeigt uns, was den Propheten im Tiefsten bewegt. Elia betet hier nicht für sich. Er bittet Gott nicht darum, dass seine besondere Aktion jetzt gelingt. Er bittet Gott um eine Antwort, damit das Volk sein Herz wieder ihrem Gott zuwendet. Es geht Elia nicht um seine, sondern um Gottes Ehre. Alle sollen wieder erkennen, dass der Gott Israels der einzig wahre Gott ist. Dafür sind die Wunder Gottes da, auch heute noch. Es sind himmlische Zeichen, die Menschen wachrütteln sollen und die sie zur Umkehr und Einsicht bringen sollen. Und wenn du in deinem Leben Wunder erleben darfst, dann freu dich darüber und dank Gott dafür. Aber denk daran, es geht letztlich nicht nur um dich. Es geht bei jedem Wunder darum, dass Gottes Ehre auf dieser Erde größer wird und dass Menschen ihn als Retter annehmen. Kaum hat Elia gebetet, da antwortet der, der sich selbst ein verzehrendes Feuer nennt. Ein Feuerstrahl fällt aus heiterem Himmel auf den Altar und er verzehrt nicht nur das Brandopfer, sondern auch das Holz, die Steine und die Erde. Selbst vom Wasser im Graben ist keine Spur mehr zu sehen. Innerhalb weniger Sekunden ist die Sache klar entschieden. Unumstößlich ist bewiesen, wer der wahre Gott ist. Überwältigt und entsetzt werfen sich die Leute auf den Boden und alle sprechen: Der Herr allein ist Gott. Der Herr allein ist Gott. Es ist ein riesiger Chor tausender Stimmen. Jubel brandet auf, und zwar nicht nur auf dem Berg. Auch im Himmel wird gejubelt, denn die Engel feiern ein Fest für jeden, der zum Vater im Himmel zurückfindet. Haben sie eigentlich auch schon für dich gejubelt? Wann hast du dich entschieden, dass der Herr allein dein Gott sein soll? Du kannst das jederzeit tun, auch nachher beim Abendmahl, denn dort bittest du deinen Gott, dass er sich mit seiner Kraft mit dir ganz eng verbindet. Du nimmst ihn in dich auf, so wie du Brot und den Saft in dich aufnimmst. Und dann brennt der Herr in dir. Er erfüllt dich mit seinem Geist und mit neuer Begeisterung. Darum möchte ich dir Mut machen. Sag ihm nachher in der Stille einfach, dass er für dich der Größte ist. Sag ihm, dass er in deinem Leben höher und größer stehen soll als alles andere. Das ist so wichtig und tut so gut. Es befreit und ein neues Leben beginnt für dich. Leider treffen nicht alle an diesem Abend eine Entscheidung für Gott. Die Baalspropheten sind so verblendet, dass sie immer noch an ihrem toten Gott festhalten. Was folgt, ist schauderhaft. Die Propheten, die Gottes Volk jahrelang in die Irre geführt haben, werden von der wütenden Menschenmenge getötet. Nach all den schrecklichen Opfern für Baal ist es nur konsequent. Ein Schlussstrich wird gezogen. Jahwe hat das Duell klar gewonnen. Wer an ihn glaubt, wird leben. Wer nicht an ihn glaubt, wird verdammt werden. Im Alten Testament oft schon in diesem Leben, im Neuen Testament beim letzten Gericht. Dann sagt Elia zu Ahab: Geh in dein Zelt, iss und trink, denn ich höre schon den Regen rauschen. Fast hätten wir bei dem großen Feuerwunder vergessen, dass es ja eigentlich darum geht, dass das Land ganz dringend Regen braucht. Den wollte Gott schicken, wenn das Volk zu ihm zurückkehrt. Er hatte versprochen, wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Darauf können wir uns wirklich verlassen, denn Gott steht zu seinen Verheißungen. Er wird reagieren, weil sein Volk zu ihm umgekehrt ist. Er wird sein Volk segnen, indem er ihr Land mit seinem Regen heilt. Das ist ganz sicher. Darum zweifelt Elia keine Sekunde. Er erwartet, dass Gott sofort handelt. Auch wenn noch keine Wolke am Himmel zu sehen ist, er hört schon den Regen rauschen. Diese Wahrnehmung ist natürlich eine Glaubenswahrnehmung. Man kann den Regen nicht hören, wenn weit und breit kein Tropfen fällt. Aber wir können uns das im Glauben vorstellen. Wir können den Regen im Gebet fühlen. Wir dürfen mit der unsichtbaren Realität Gottes rechnen. Und so wird sichtbar, was noch vor aller Augen verborgen ist. Elia kann es kaum abwarten, den Regen zu sehen. Darum schickt er jemanden auf den Gipfel des Karmel. Von dort kann man nämlich das Meer sehen und der Regen kommt ja oft aus dieser Richtung. Beim 7. Nachfragen bringt der Mann endlich die Botschaft der Hoffnung. Er sagt, ich sehe eine kleine Wolke am Horizont. Ja, es ist nur eine kleine Wolke und dennoch setzt sie alles in Bewegung. König Ahab soll sich sofort auf den Weg machen, damit der Regen ihn nicht aufhält. Denn wenn es richtig zu regnen beginnt, wird der vertrocknete Weg zu einer einzigen Schlammpfütze, in der der Wagen stecken bleibt. Was für ein wunderbarer Glaube. Und ich wünsche dir und mir, dass wir es auch wieder lernen, so kindlich wie Elia unserem Gott zu vertrauen. Vielleicht siehst du im Moment auch nur so ein bisschen Hoffnung am Horizont, eine kleine Wolke. Dann gib nicht auf. Gott lässt auch dich nicht im Stich. Er erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber er hält alle seine Versprechen, auch für dich. Während der Himmel schwarz von Wolken wird und ein starker Wind aufkommt, naht der Regen. König Ahab kommt tatsächlich gerade noch so weg. Er fährt direkt zu seiner Winterresidenz in Jezreel. Es ist eine beachtliche Strecke von 30 Kilometern, die er zurücklegen muss. Und diese Strecke läuft Elia. Es ist Gott selbst, der seinen Propheten mit neuer Kraft erfüllt. Er beflügelt ihn sozusagen. Elia wurde vom Geist des Herrn ergriffen, band sein Obergewand hoch und lief vor dem Wagen Ahabs her bis nach Jezreel. Von Müdigkeit ist nach diesem total anstrengenden Tag keine Spur bei Elia zu spüren. Es ist, als habe der Prophet Flügel erhalten. Er läuft dem Wagen des Königs auch nicht hinterher, er überholt den Wagen und läuft vor dem Wagen bis nach Jezreel. Was hier passiert, erinnert uns an Gottes Verheißung aus Jesaja 40. Er, der Herr, der ewige Gott und Schöpfer des Himmels und der Erde, er gibt den Erschöpften neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos, starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. So legt Elia einen beachtlichen Lauf hin. Nach all den dürren Jahren regnet es in Strömen und es tut so gut. Es befreit. Ohne nach Atem zu ringen oder zusammenzubrechen, läuft und läuft Elia. Von den Menschen auf dem Karmel wird uns leider nichts mehr berichtet. Aber ich bin sicher, auch sie werden im Regen gejubelt haben. Gott hat sein Versprechen eingelöst. Er heilt das Land und erfüllt es mit neuer Kraft. Und wenn du in den letzten Monaten durch dürre Zeiten gegangen bist, möchte ich dir Mut machen, die Hoffnung nicht aufzugeben. Gott wird auch dein Gebet erhören und dich mit neuer Kraft und Freude erfüllen. Leg ihm gleich deine Enttäuschung hin. Lad die Lasten bei ihm am Kreuz ab. Du kannst ihm sagen, was dich verletzt hat. Er versteht dich sehr gut. Und dann vertrau ihm neu dein Leben an. Sag ihm, Herr, regiere du in mir. Erfülle mich neu mit deiner Kraft. Denn du bist größer, höher und weiter als der Himmel. Darum halte ich fest an dir. Amen.